Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Lea und es geht um das schöne Thema Verlustangst und was Verlustangst einem eigentlich sagen will. Herzlich willkommen, liebe Lea.
Hallo Paula.
Schön, dass du da bist.
Freut mich auch sehr.
Wir haben uns ewig hin und her geschrieben und weil du mir auf die E-Mail-Adresse geschrieben hast, mit der ich technisch nicht klarkomme, weil ich nicht weiß, wie ich sie aufs Handy tue und die auch nicht weitergeleitet wird, darum gab es immer so eine Verzögerung. Ich hasse Outlook, aber okay.
Kein Problem.
Und außerdem habe ich dich als Dame aus Köln in meinen Kalender eingetragen, aber du kommst gar nicht aus Köln, das macht aber nichts.
Macht aber nichts.
Nee, ja. Hauptsache du bist hier.
Ja, danke schön.
Worüber wollen wir denn reden?
Ich weiß eigentlich gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Ich denke, bei mir steht ganz übergeordnetes Thema Verlustangst. Und ja, da hat sich jetzt so einiges zusammengesammelt die letzten Jahre. Und ich glaube, ich wollte vor 2 Jahren schon mal kommen. Dann hat es kurzfristig nicht geklappt, weil ich dann im Urlaub war. Und seitdem ist wieder ganz viel passiert. Aber ich denke, das übergeordnete Thema Verlustangst ist so das, was mich am meisten einschränkt in meinem Leben und was mich am meisten beschäftigt und wo ich für mich auch nicht wirklich einen Ausweg finde.
Bist du gerade in einer Beziehung?
Ja.
Okay, wie lange schon?
Seit 4 Monaten. Das ist ganz, es war ein Übergang. Ich war davor 4,5 Jahre in einer Beziehung, aus der ich mich nicht lösen konnte. Ich war eigentlich total unglücklich, wusste die ganze Zeit, ich muss aus dieser Beziehung raus und habe es aber für mich nicht geschafft. Da war ein Kind im Spiel, was nicht zu mir gehört, was nur zu dem ehemaligen Partner gehört hat, mit dem ich aber quasi, der mit mir aufgewachsen ist. Wir haben uns kennengelernt, da war ein Jahr alt und für mich war es dann ganz schwer, mich aus diesem ganzen Umfeld rauszulösen tatsächlich. Also nicht nur wegen ihm, also wegen dem Mann, sondern wegen dem Kind, dann gab es noch einen Hund und lauter solche Sachen und es ist mir ganz schwer gefallen und dann habe ich es geschafft und bin aber gleich quasi, wie es so sein soll, von der einen in die andere Beziehung. Und genau, da bin ich jetzt und habe aber natürlich die gleichen Probleme immer wieder und immer wieder. Und dann kam dann noch so ein anderer Zwischenfall dazu. Ich musste noch aus meiner Wohnung raus, bin dann umgezogen, war in der neuen Wohnung nicht zufrieden oder bin da eben immer noch nicht ganz angekommen. Das sind so ganz viele Sachen, die jetzt die letzten Monate aufeinander gestoßen sind und ich bin nur am Schadenbegrenzung betreiben irgendwie und komme aber irgendwie für mich nicht aus dieser Angstspirale raus. Und aus diesem, ich habe nicht das Gefühl zu leben, sondern nur irgendwie zu funktionieren und meine Probleme irgendwie in den Griff zu kriegen.
Klingt nach einer Menge.
Mhm.
Kurze Interessensfrage, wobei Fragen ja eigentlich immer aus Interesse sind, idealerweise. habt ihr das geschafft, dass du weiter Kontakt zu dem Kind haben kannst?
Ja, also das Problem ist, dass er noch ziemlich, also der Ex-Partner noch ziemlich an mir hängt und immer wenn Kontakt entsteht, er auch immer wieder dann meint, das ist irgendwie ein Kontakt, der also für ihn ist sozusagen, dass ich mich mit ihm auseinandersetzen möchte. Aber ich habe den Kleinen zum Beispiel gestern gesehen, kurz und es ist so, dass ich ihn schon mal sehen kann, aber es ist kein regelmäßiger Kontakt da.
Mhm. Ich frage nur deshalb in eigener Sache, weil für mich ein Mensch, der wirklich nur ein paar Jahre in meinem Leben war, als ich klein war, also Stiefvater, ich glaube von 4 Jahre ungefähr. Mhm. Das ist einer der wichtigsten emotionalen Pfeiler in meinem ganzen Leben gewesen.
Mhm.
Darum ermutige ich alle Bonuseltern in Trennung, bleibt dran.
Ja,
egal wie
ich auch.
Kacke das ist,
ja.
Des Kindes wegen.
Also ich versuche es auch und ich habe auch von Anfang an, ich habe dann versucht, ihm das zu erklären, habe ihm immer gesagt, du weißt, wo ich arbeite, du kannst immer zu mir kommen, ich bin noch da, eben halt nicht mehr so integriert, wie ich es vorher war, logischerweise, aber dass er nie das Gefühl hat, ich bin einfach weg. Und ich habe auch den Kontakt zu der Mutter gesucht, dass ich dann quasi über sie den Kontakt herbekomme und dass er dann quasi mit ihr mal mich besuchen kann, mit zum Pferd kann, wie auch immer, was er halt einfach so die Jahre gern gemacht hat.
Ja, und ist ja für sie vielleicht auch eine Erleichterung.
Richtig,
ne?
Richtig.
Wenn er mal beschäftigt ist.
Genau.
Okay, diese neue Beziehung, würdest du sagen, das ist ein klassisches Fluchtfahrzeug oder ist es eher Ausdruck deiner, ich sage das mal ganz plump, Unfähigkeit alleine zu sein oder ist es wirklich was, wo du denkst, das hat Zukunftspotenzial?
Ich glaube, eine Mischung aus allem. Am Anfang habe ich schon tatsächlich so ein bisschen als Fluchtfahrzeug gesehen, weil ich gesagt habe, ich schaffe es nicht alleine.
Mhm.
Und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, nee, der ist so gut zu mir und der tut mir so gut irgendwie und ich verbringe wirklich gerne Zeit mit ihm, dass das für mich einfach auch mehr als ein Fluchtfahrzeug ist und hat sich auch so entwickelt. Aber ich merke einfach, dass die Ängste hochploppen und dass ich dann schon einfach die Unfähigkeit habe zu sagen, nee, heute tue ich was für mich, heute mache ich jetzt mal das, sondern ich bin total darauf aus, wie entscheidet er sich, will er mich sehen, will er mich nicht sehen und so weiter. Und das bestimmt meinen ganzen Alltag und mein ganzes Leben und das ist für mich eine wahnsinnige Einschränkung. Also deswegen würde ich sagen, alles aus IM zusammengefasst, es wäre bestimmt ein potenzieller Partner für die Zukunft, wenn ich mich selber so ein bisschen auch auf Spur bringe. Und dann würde ich sehen, wenn ich frei leben kann oder freier leben kann, ob das für mich auch Potenzial hätte oder ob ich sage, oh nee, vielleicht war das doch nicht so.
Kann man ja dann.
Aber es ist jetzt für mich in dem Moment keine Person, wo ich sage, oh, das ist nur eine Ablenkung. Gar nicht.
Mhm. Direkt hinter dir, das sehen die Leute natürlich nicht, die das jetzt hören, sitzt deine Freundin. Ich gucke kurz zu dir. Findest du, du musst nichts sagen, nur nicken. Ist das, magst du den Mann?
Ja.
Okay, gut. Wollten wir kurz hören. Ja, weil manchmal hat man so eine Einbildung von Dingen, die gar nicht so sind. Mhm, ne? Gibt's ja. Mhm. Und alle Freunde sagen, was willst du mit dem?
War beim Vorgänger so, ist bei ihm nicht mehr so.
Hm. Aber sie ist positiv. Wenigstens hast du ein nettes, kleines Kind kennengelernt.
Auf jeden Fall.
So.
Er ist auch ein total toller Mann. Er hat einfach nur nicht zu mir gepasst.
Mhm.
Und wir haben also gegenseitig uns, glaube ich, einfach nicht so gut getan.
Wenn du mir beschreiben müsstest, wo sich diese Verlustangst zeigt, fällt dir da eine Situation ein, wo es besonders prekär ist?
Ganz banale Situationen. Wir machen was aus, sagen, wir machen am Samstag was Schönes zusammen und dann sagt er mir ab.
Mhm.
Und sagt, Mensch, tut mir total leid, aber XY hat mich gefragt, ob wir XY machen. Und dann steigt in mir schon, also das reicht aus, um mich total in den Ausnahmezustand zu katapultieren.
Aber er macht schon, er sagt nicht ständig ab.
Nein.
Nee, okay.
Nein.
Also, wenn er ausnahmsweise absagt, mhm, weil er seine Freunde sehen will oder so.
Mhm. Genau.
Wie reagiert dein Körper darauf?
Ich bekomme Herzrasen, mir wird heiß und ich habe dieses Gefühl immer im Bauch. Also ich habe das Gefühl, mir schnürt alles ab. Ich würde nervös, ich laufe in der Wohnung rum und ich habe einfach richtig Puls. Also ich habe richtig Puls und versuche mich dann selber halt irgendwie wieder aus der Situation rauszubringen. Aber ich reagiere drauf, ja.
Und wie bringst du dich aus der Situation raus?
Ich versuche, meine Position zu ändern. Sprich, wenn ich irgendwie sitze, versuche ich mich zu bewegen. Bei mir ist immer Bewegung wichtig. Und ich versuche irgendwie meine Gedanken zu ordnen, sprich ich schreibe es auf, was mich gerade irgendwie, wenn ich es schaffe, wenn ich nicht total in Ekstase bin. Oder ich schreibe es nach Freundin und versuche das irgendwie aus mir rauszubringen, ohne ihn damit jetzt in dem Moment zu konfrontieren, weil das ja jetzt nicht unbedingt was mit ihm zu tun hat.
Gelingt dir das immer?
Nein.
Wie sieht es aus, wenn du dich nicht unter Kontrolle hast und quasi deinem Impuls folgst?
Nicht so gut.
Beschreib mal, weil das können ganz, ganz viele nachvollziehen.
Mhm, naja, ich schreibe dann eben so von wegen, also es ist wirklich ganz banal, so ob jetzt das wirklich wichtiger ist, als Zeit mit mir zu verbringen. Und wann er denn, also für mich ist auch immer ganz wichtig, wann kommt er denn dann wieder zurück? Also sprich, kann ich dann damit rechnen, dass man sich danach noch sieht? Oder sieht man sich den ganzen Abend nicht? Das für mich auch macht einen riesen Unterschied, wenn ich weiß, okay, er ist dann 4 Stunden weg und abends ist er wieder da, ist es für mich zwar schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Aber ich gehe dann schon, also ich tue ihn dann schon ein bisschen drangsalieren damit, sagen wir es mal so.
Mhm. Und wie fühlt sich das an?
Nicht gut.
Gibt er dir Feedback oder denkt er, dass du einfach nur verrückt bist?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, er denkt auch, dass ich ein bisschen, also verrückt glaube ich nicht. Ich glaube aber, er kann mit der Situation einfach nicht umgehen. Also er sagt dann, Mensch, aber ich würde jetzt halt gern da mitgehen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich dich nicht sehen möchte. Ich möchte einfach gern, habe mir das jetzt halt vorgenommen. Aber alleine dieses, Mensch, ich mache jetzt was anderes und ich verbringe die Zeit nicht mit dir, ist für mich schon Grund genug. Also, und da gibt es auch für mich in dem Moment keine Entschuldigung. Und ich weiß, es ist total bescheuert, aber er versucht mich ein bisschen runterzubringen, aber er hat nicht die Werkzeuge dafür so richtig. Also noch nicht. Ich versuch's ihm dann in einem ruhigen Moment, wenn das abgeklungen ist, nochmal zu erklären persönlich, damit er weiß, es ist einfach mein Problem. Aber ja, es kommt dann halt trotzdem mal ab und an wieder.
Also, das ist total weit verbreitet und das sage ich aus eigener Erfahrung, weil ich früher genau das Gleiche hatte.
Mhm.
Was insofern positiv ist, als dass man sich daraus entwickeln kann.
Das ist schön, ja.
Man muss bloß genau hingucken.
Mhm.
Also erster Schritt, versuch das irgendwie hinzukriegen, dass du es verbalisierst, sobald es passiert. Ihm gegenüber, ich glaube, deine Freunde können wahrscheinlich damit umgehen, wenn du es denen gegenüber auch manchmal hast.
Mhm.
Das taucht ja in den unmöglichsten Situationen auf. Nur, dass der versteht, es hat nichts mit ihm zu tun. Mhm. Ne? Das ist allein dein Ding. Und das hilft dir, dich selber einzuordnen.
Mhm.
Das ist allerdings schon relativ komplex. Ja, also es wird nicht immer gelingen, aber versuch's, wann auch immer, dich zu erklären.
Mhm.
Damit, es ist ganz wichtig für betroffene Partner von solchen Personen, zu verstehen, dass das, was gerade abgeht, nichts mit ihnen zu tun hat. Ne?
Mhm.
Weil ansonsten geben die ihr ganzes Leben auf und wachsen mit dir symbiotisch zusammen und dann sind es garantiert keine Leute, mit denen man zusammen sein
kann. Nein.
So. Abgesehen davon, dass die dann auch unglücklich werden. Ne? Lass uns doch mal gucken, woher das kommt.
Mhm.
Hast du schon mal Therapie gemacht?
Ich bin in Therapie.
Gut.
Ja.
Wobei ich auch jahrelang in Therapie war und gemerkt habe, da ändert sich nicht so richtig was, weil ich habe es nicht genau verstanden, was passiert. So. Lass uns bei Adam und Eva anfangen.
Mhm.
Einfach.
Mhm.
Wie bist du aufgewachsen?
Mit meinen Eltern. Erstmal alleine. Also ich bin die älteste von drei Geschwistern. Und ich kann mich ehrlich gesagt... Also es gab keine Gewalt, es gab keine Misshandlungen oder Ähnliches, aber es war einfach irgendwie ein sehr, es war auch nicht liebevoll, aber es hat so ein bisschen dieses, wie soll man das sagen? Ich habe eine emotionale Distanz zu meinen Eltern, schon immer. Also ich kann mit meiner Mutter nicht alleine auf dem Sofa sitzen. Ich brauche einen Meter Abstand. Sonst ist es mir unangenehm und ich frage mich auch immer, wo kommt das her? Also mir ist es total unangenehm. Meine Mutter hat sich von meinem Vater getrennt, da war ich 8, 9. Und es war dann ein jahrelanger Krieg. Und es ging am Ende des Tages nur ums Geld. Und was mit uns ist, war eigentlich im Endeffekt, also die Mutter hat immer versucht, uns irgendwie zu schützen. Und der Vater war nur in seinem Film und hat irgendwie zwar auch gemeint, er macht das alles für uns, aber hat es eigentlich nur für seinen eigenen Hintern gemacht. Wir waren dann in so einem Wochenwechselmodell am Wochenende mal bei ihm und so weiter. Und davor war es so, er war immer weg eigentlich. Er war immer auf Geschäftsreisen. Er war wenn wir dann daheim waren und hatten Ferien, war er dann mit den Kumpels Motorradfahren in den Bergen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich als Kind Zeit mit meinem Vater verbracht habe, tatsächlich. Und meine Mutter war halt allein mit drei Kindern und hat dann halt versucht, irgendwie das irgendwie zu stemmen, tatsächlich. Und ich weiß noch, meine Mutter wollte eigentlich keine Kinder und ich war, wie gesagt, das Erste und sie hatte eine wahnsinnige Angst davor, mich zu bekommen, weil sie dann ihr Leben einschränken muss. Sie war ein sehr freiheitslebender Mensch, sie wollte immer in der Welt unterwegs sein und sich eigentlich nicht binden. Und ich glaube, dass da auch schon, ich war schon als Kind einfach so total auf sie fixiert, wollte nicht alleine sein, wäre am liebsten in ihre Bauchtasche gekrochen sozusagen. Und das hat sich eigentlich bis ins frühe Kindalter nicht verändert. Also sie hat immer gesagt, ich war ein ganz schreckliches Kind. Also ich wollte immer bei ihr sein, war dann ständig, wollte nicht in den Kindergarten, wollte nicht in die Schule. Ich wollte am liebsten daheim bleiben und da eben bei ihr sein sozusagen. Und das bisschen, was ich halt bekommen konnte, bekommen. Das kann ich mich so, und so wirklich an Details kann ich mich gar nicht so erinnern.
Naja, im Grunde bist du das Kind, das sie, dass das Karma ihr serviert hat. Oder beziehungsweise, Karma war es vielleicht nicht, aber das Genaue, also um ihr zu zeigen, dass so das Leben nicht läuft. Ne?
Mhm.
Wenn man die falschen Entscheidungen für sich trifft, kriegt man das, was einem diese Entscheidung nochmal aufs Butterbrot schmiert. Was ja nicht deine Schuld ist, auch nicht ihre im Zweifelsfall. Also das Leben ist einfach so, aber Natürlich bist du dadurch in so einem Mangel aufgewachsen, ist ja total klar. Und dieses, bitte, bitte sieh mich an, das ist einfach nicht passiert. So, das frisst sich natürlich rein. Und ich verstehe mal nicht, warum die Leute Kinder kriegen, jetzt auf deinen Vater geschaut, und sich dann nicht mit denen auseinandersetzen. Das Coole an Kindern ist ja, dass man die Welt nochmal aus einem völlig anderen Blickwinkel erlebt. Aber ja, gut, das haben wir alle hier gemeint, die hierher kommen. Also, meiner Erfahrung nach funktioniert die menschliche Psyche ja relativ einfach. Du erfährst einen Mangel und deine Seele fängt darauf an, einen riesigen Appetit auf genau das zu bekommen. Ne? Nämlich, dass jemand allzeit sagt, du bist wichtig. Du bist wichtig. Das Problem ist, dass man diese Wunden nicht von außen heilen kann, sondern von innen. Also ist es dann ein Selbstwertthema irgendwann. Ne? Und es gibt dieses schöne Wort Selbstwirksamkeit. Das bedeutet, dass du dir selbst, sag ich öfter hier, in Handlung und Wort treu bleibst. Das heißt, wenn du dir etwas vornimmst, es auch tust, um dir zu beweisen, ich habe Kraft, mein eigenes Leben zu gestalten, so wie ich es möchte. Plus, du musst ins Fühlen gehen. In so einer Schnappatmungssituation zum Beispiel diese Panik auch ernst nehmen. Ne? Und nicht sagen, Gott, jetzt spinne ich wieder rum und so weiter. Und wie bescheuert, wie peinlich, was weiß ich, sondern nimm das ernst. Das ist ja für deine Seele eine totale Überlebenssituation. Ne? Du kämpfst. So. Da ist jemand, der dich verlässt, scheinbar. Ist ja egal. Ne? All das, was du aufgestaut hast, kommt wieder ins Schwingen. Und es gibt diesen Traumazyklus. Das hat mir neulich jemand, ich habe Atemarbeit gemacht und dabei hat er mir das so schön aufgemalt, dass ich dachte, wirklich so schön hat mir das noch nie jemand aufgemalt. Weil man kennt das ja aus der Therapie. Und wenn diese Traumazyklen quasi nicht wieder bis zur Beruhigung durchlebt werden, dann bleibst du immer an einer bestimmten Stelle hängen. So.
Okay. Ja.
Also er hat das so beschrieben, dass, nehmen wir an, du bist ein Reh und grast so rum auf einer schönen Lichtung mit Sonnenschein. Vielleicht. Vielleicht regnet es auch, wer weiß. Jedenfalls kommt plötzlich ein Wolf und dein Abwehrsystem springt an, du rennst weg. Flight. Dann kommt der Wolf aber, oder mehrere, Wölfe jagen ja nicht alleine, meistens, die umkreisen dich und beißen dich. Dein Körper geht in die Starre, in Freeze, ja, Angststarre. So. Aus irgendeinem Grund schaffst du es aber, dich wieder zu befreien, ja, rennst wieder weg und schüttelst die Wölfe ab. Bist verletzt und so weiter, es blutet, aber es heilt irgendwann wieder. Und wärst du jetzt kein Reh, sondern eben ein Mensch in so einer Situation, weil ein Reh keine bewusste Erinnerung an das Ereignis selbst hat, es wird die Lichtung vielleicht meiden, aber weiß nicht genau, ja, was so passiert wäre, hätte sein können. Wärst du also ein Mensch in so einer Situation und würdest dann wieder anfangen zu grasen, hättest es aber nicht wirklich verarbeitet, was da gerade passiert ist. Dann würdest du bei jedem Knurren aus dem Gehölz wieder in diesen Zustand versetzt. Ne? So ist es ungefähr das, was passiert. Das bedeutet, es ist immer sinnvoll, diesen Traumazyklus zu vollenden, ne? Dass du wirklich irgendwann in Ruhe grasen kannst. Sinnbildlich, logischerweise. Ich habe mal Gras probiert, das ist nicht so gut. Irgendwie gar nicht so lecker. Naja, sondern dass du nicht immer bei jedem Knacken sofort machst. Ne? Und das ist das, was jetzt passiert. Es knackt und du machst, oh Gott. So, wie macht man das? Traumaheilung funktioniert, indem man Körper und Seele wieder vereint. Ne? Weil sich das Bewusstsein abgespalten hat vom ganzen Rest und du einfach wie so ein wie so ein kleines Federchen auf dem See rumtreibst und die Wellen mit dir machen können, was sie wollen. Und darum ist das Fühlen so wichtig, weil das Fühlen, oder die Gefühle, die hochkommen, die werden ja häufig unterdrückt von uns Menschen durch verschiedene Sachen. Keine Ahnung, auf Instagram oder TikTok rumscrollen. TikTok ist fantastisch dafür, weil da vergeht ja die Zeit wie im Flug. Trinken, Sex, Essen, Drogen, all das. Ne? Immer wenn die Gefühle zu hoch werden, gibt es so eine Abwehrhaltung, die dafür sorgt, dass man das nicht fühlt. Und wenn man, oder du in dem Fall, wenn du reinsteigst in dieses Gefühl, und zwar ganz bewusst, nicht die Freundin anrufst oder rumrennst oder so, sondern dich im Gegenteil hinsetzt und wirklich das Pochen deines Herzens spürst, der Schweiß, der sich bildet, die Angst, die dir hochkriecht, das Gefühl im Bauch, dieses Bedürfnis, in die Handlung zu gehen und so weiter. Wenn du das sein lässt und nicht ausagierst, indem du textest, ihn beschimpfst, dich schnell versicherst, dass er ein totaler Blödian ist, dass, dass er das jetzt verschoben hat, sondern wartest ganz bewusst, ja, mit allen Sinnen nach innen, bis das, der Herzschlag sich beruhigt, du wieder ruhig atmest, du weißt, dass dieses Gefühl zwar getriggert wird durch die jetzige Situation, aber nichts mit ihm zu tun hat. Und dann sagst, was wäre das Schönste für mich, was ich jetzt machen könnte mit dieser Zeit? Ja, 4 geschenkte Stunden. Das ist ganz schön geil, ehrlich gesagt. Und dann sagst, ich wollte immer schon zur Massage gehen. Keine Ahnung, man kriegt so kurzfristig keine Termine. Aber oder auf diesen Markt gehen, wo ich weiß, ab 16 Uhr sind die Melonen Beleger, was weiß ich. Und das machen, das ist dann wiederum die Selbstwirksamkeit, die dir sagt, guck, guck, es geht. Du bist ganz ruhig, dein Herz ist ganz ruhig, du machst ein schönes Erlebnis für dich, anstatt in der Angst Dinge zu machen, die Schaden anrichten, bei dir und bei der anderen Person.
Okay.
Der Haken daran ist, so weit zu kommen, dass man das auch wirklich durchzieht dann, ne? Weil die meisten Leute handeln ja extrem impulsiv und dann setzt das Denken immer erst später ein.
Richtig.
So. Eine Brücke, so eine Art kurz, wie heißt das, wenn man das Auto so ein Schnellstarterkabel, ist sicher nicht der Fachbegriff, ist, indem du es laut aussprichst, egal ob jemand da ist oder nicht. Ich bin in Panik. Ich habe Angst, verlassen zu werden. Oder gehst auf körperliche Symptome. Mein Herz rast wie verrückt. Wenn, also mir hat es sehr geholfen, es auszusprechen. Probier es aus, ob es dir auch hilft, weil es das wahrer macht. So, ne? Wenn du laut bezeichnest, was gerade passiert. Du kannst auch, wenn du ein bisschen brauchst, ja, es ist immer gut, zwischen Gefühl und Handlung Zeit verstreichen zu lassen. Du kannst auch alle Symptome durchgehen. Er sagt ab und du merkst, der Nacken versteift sich. Ja? Du weißt jetzt, gelingt sicher nicht beim ersten Mal, aber vielleicht beim dritten, vierten Mal, mein Nacken versteift sich, meine Hände schwitzen, mein Herz klopft wie verrückt. Ich atme hektisch und viel zu kurz. Meine Knie zittern. Ich spüre den Drang, dies und das zu tun. So, je mehr Zeit du damit verbringst, nicht in die Handlung zu gehen, umso besser.
Okay.
Gleichzeitig aber auch nicht dich da abzulenken. Ne? Also deine Freundin anzurufen würde jetzt
nicht gut.
Nee, sondern wirklich fühlen, wahrnehmen, was passiert. Immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass das Gefühl, was kommt, was ganz Altes ist. Ne? Das hat nichts mit der Situation zu tun. Die löst es nur aus, weil der Traumakreislauf nicht geschlossen ist. Was ganz wichtig ist, glaube ich, finde ich. Es gibt auf dieser Welt unheimlich viele, viel zu viele Menschen. Und eine Beziehung in hoher Qualität kannst du mit ganz, ganz vielen Menschen führen. Und je klarer du dir bist darüber, wer du bist, je besser du deine Ängste aufgearbeitet hast, umso leichter wird es dir fallen, jemanden zu finden, der passt. Das bedeutet, sollte dich jemand verlassen, weil er mit dem Entwicklungszustand nicht klarkommt, ist es nicht der richtige Mensch.
Ja.
Es gibt da, man kann ein bisschen traurig sein und auch das ist schwer in der Praxis. Ich möchte es nur einmal sagen, es gibt keinen Grund zu glauben, dass das das Ende aller Tage ist. Und darum finde ich, wenn man einmal so weit ist, ja, die Aussicht oder die Sorge davor, dass einen jemand verlässt, zu vernachlässigen. Weil die Leute verlassen einen, wenn es nicht passt. Und wenn es nicht passt, ist es gut, wenn sie gehen.
Mhm.
Immer.
Okay.
Also eine Kombination aus Fühlen und Selbstwirksamkeit. Den Beweis, dass du Herrin deiner Handlungen bist und deines Schicksals.
Mhm.
Ne? Und in meiner Lebenssituation bin ich über jede Minute dankbar, die mir geschenkt wird. Wenn jemand sagt, ich kann doch nicht, denke ich, juhu, mega.
Ja.
Kann ich zum Beispiel in meinem kleinen Beet rumstochern oder in die Stadt fahren oder auf dem Markt oder zur Maniküre oder was weiß ich. Ne? Was nicht sein sollte, ist, dass du zu Hause sitzt und weinst, weil du denkst, dass sich niemand liebt.
Mhm. Ja, das Problem ist wirklich dann aus diesem Gefühl eben rauszukommen und zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt mache ich irgendwas, bevor man sich dann da wirklich stundenlang seinem Leid hingibt und sagt, Mensch, ich finde keinen Ausweg. Ich könnte das und dieses machen, aber ich finde dann diese Motivation nicht, weil ich mir die ganze Zeit denke, es geht nicht. Es geht nicht. Ich komme nicht aus diesem Gefühl raus. Also ich habe es auch schon mal geschafft. Es kommt immer darauf an, in welcher Verfassung ich mich allgemein befinde. Aber es gab wirklich Tage, da habe ich mir gedacht, nee, es geht nicht. Also ich habe es auch nicht geschafft, mich dann abzulenken. Ich habe es dann versucht, dachte mir, komm, jetzt gehe ich raus, jetzt mache ich irgendwas, aber es ging einfach nicht. Also, und das ist so ein Gefühl von Ohnmacht, wenn man sich denkt, Mensch, man, das Leben zieht an einem vorbei. Die Freunde sitzen in irgendeiner Bar, sind was essen und ich sitze jetzt hier und bin total am Boden zerstört, statt dass ich sage, Mensch, alles gut, jetzt gehe ich halt mit und das Leben geht weiter. Also das ist diesen Punkt zu überwinden und zu sagen, nee, mache ich jetzt, das ist total schwierig.
Mhm. Aber ich bin sicher, dass der Punkt schwer zu überwinden ist, weil du das den Programmpunkt Fühlen aussparst.
Ja, das kann gut sein.
Und wenn du den aussparst, denkst du immer noch unterbewusst, dass er das Problem ist.
Hm.
Ja, sein Verhalten ist das Problem und der Beweis dafür, dass du nicht geliebt wirst.
Ja.
Dabei ist es genau im Gegenteil ein absoluter Beweis dafür, dass er in der Lage ist, etwas für sich selbst zu tun. Mhm. Das ist eine Art Partner, die gut ist.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Würde er jetzt sagen, ach nee, du bist traurig, ich lass das, wäre es eher ein schlechtes Zeichen.
Ja, ja.
So. Und dich abzulenken ist eben auch keine gute Idee, weil du erstmal ins Fühlen kommen musst.
Mhm.
Sobald du im Fühlen warst, häufiger, wirst du verstehen, dass es eine absolute Trennung gibt zwischen dem Auslöser und der tatsächlichen Ursache.
Mhm.
Ne? Und die Ursache hat nichts mit dem Auslöser zu tun.
Im Kopf weiß ich das. Und das ist dann auch immer so dieses, ich weiß ja eigentlich, was passiert, aber ich, ja genau, ich fühle es nicht. Mein Kopf denkt sich, ja, hat ja nichts mit der Situation zu tun, ist was Altes und so weiter. Aber fühlen kann ich es nicht. Und deswegen, ja, gehe ich dann drüber hinweg und komme deswegen nicht raus. Ja?
Genau.
Dann, ja, okay.
Ein einfacher Weg, um sich ins Fühlen zu bringen oder zumindest zurück in den Körper, ist zu brummen.
Zu brummen.
Oder zu ommen. Egal. Okay. Kannst brummen, ommen, summen, was du willst. Irgendein Geräusch machen, was den Körper in Vibration versetzt.
Okay.
Du wirst merken, dass es dir dann leichter fällt, reinzurutschen.
Okay.
So. Warum oder was fühlst du, wenn du neben deiner Mutter sitzt? Genauer. Was sind es für Gefühle, die in dir hochkommen?
Nervosität. Und ich weiß gar nicht, was ich mit ihr so sprechen soll. Es geht immer über total, also bei uns fehlt dieser emotionale Austausch oder der Austausch auf Gefühlsebene. Von ihr wird immer alles so ganz sachlich gesehen und runtergebrochen aufs Wesentliche. Und ich rede dann irgendwelche Sachen mit ihr, wo ich weiß, da kann ich mit ihr drüber sprechen, weil ich weiß, alles andere brauche ich hier nicht anschneiden. Und ich fühle mich unwohl und ich fühle mich nicht gesehen. Ich habe eine Schwester, eine kleine, also die mittlere Schwester sozusagen, die war sehr oder ist sehr erfolgreich in ihrem Leben und lebt so irgendwie das Leben, was meine Mutter hätte gerne leben wollen. Und da könnte sie sich stundenlang mit ihr austauschen. Die tauschen sich dann über Politik, über alles Mögliche aus. Und da fühle ich mich immer so wie das fünfte Rad am Wagen und sitze daneben und denke mir, das, was ich erzähle, ist eigentlich nicht wichtig. Und wenn ich was erzähle, sind es eigentlich immer negative Sachen. Also irgendwie geht man immer davon aus, bei mir passiert ja eh nur Mist. Also ich habe ja irgendwie eh nie Glück und das passiert mir. Und bei ihr ist immer so dieses, ja, alles super, alles toll.
Aber das ist ja dein Blick auf die Dinge.
Ja.
Und der wird wahrscheinlich einfach so eins zu eins zurückgespiegelt. Aha. Deine Mutter scheint ja jetzt niemand zu sein, der sich nicht interessiert.
Nein, tatsächlich nicht.
So, das bedeutet, es ist ein Feedback-Problem. Aha. Und das möglicherweise könnte es ja sein, dass du dich von vornherein gar nicht teilst mit ihr, ne? Dass sie nichts über dich weiß. Aha. Ich meine, manche Kinder sind für ihre Eltern Unbekannte. Aha. Und das liegt aber, also natürlich ursächlich dann an der mangelnden Kommunikationsfähigkeit oder ja, Connection mit dem Kind. Aber wenn das Kind erwachsen ist, hat es das durchaus selber in der Hand, eine andere Ebene einzuziehen. Aha. Und das würde voraussetzen, dass du deine Gedanken mit ihr teilst, erwartungsfrei.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ich mache das, also ich versuche dann auch Themen anzuschneiden und sie teilhaben zu lassen, aber dieses Feedback ist dann das Problem. Ich erwarte dann natürlich in irgendeiner Form, dass sie da entsprechend darauf reagiert und das tut sie dann nicht oder tut sie anders und dann kriege ich wieder zurück und denke mir, nee, dann lieber nicht. Dann bleiben wir doch lieber auf der sachlichen Ebene, weil ich weiß, ich fahre dann nach Hause und denke mir wieder, ach, warum habe ich das jetzt gesagt?
Hast du ein Beispiel?
Puh, schwierig. Also ich hatte das auch in die E-Mail mit reingeschrieben. Ich hatte jetzt mit dem Mann, ich bin ungewollt schwanger geworden und ich hatte eine Abtreibung im Januar. Und ich habe ihr das dann 4 Wochen später erzählt und sie meinte zu mir, ja, das ist eh nur ein Zellhaufen. Und das ist dann in dem Moment natürlich.
Was hättest du erwartet oder dir gewünscht? Lass laufen. Raus damit.
Dass sie... dass sie ein bisschen einfühlsamer ist einfach. Und versteht, dass es eben auch was mit Schmerz zu tun hat. Es war eine bewusste Entscheidung, ja, aber es ist schmerzhaft. Und dass sie dafür überhaupt keinen Zugang hat, das verletzt mich, dass sie nicht mal sagen kann. Sie nimmt mich einfach in den Arm und sagt, das ist okay oder es tut mir leid oder irgendwas. Sondern es wird einfach wieder zum Thema übergegangen. Und wie läuft es in der Arbeit? Und das ist für mich immer, da tue ich mich so schwer, mich dann zu öffnen.
Nehmen wir an, du hättest es ihr erzählt in einer sehr fast unterkühlten, nebensächlichen, beiläufigen Art und Weise. Ach übrigens, ich hatte einen Abbruch. Nur in der Theorie, müsste sie davon ausgehen, dass es dir auch nicht so besonders wichtig war oder nicht so wehgetan hat, dass du emotional gar nicht dran gebunden warst an die gesamte Situation, sondern dass du es eher als Lästigkeit empfunden hast. Dann wäre, es ist eh nur ein Zellhaufen, möglicherweise tröstlich gemeint, damit du dir wirklich keine Sorgen machst.
Ja,
ne?
Ja.
So.
Ja, kann durchaus sein, dass es so passiert ist. Also... ich habe ja schon davor gesagt, weil ich hatte also 2 Operationen, weil das erste Mal nicht alles an Gewebe mit rausgenommen werden konnte. Und mir ging es dann relativ schlecht, körperlich und auch psychisch. Und ich habe ihr das erzählt, dass ich eben einen Eingriff hatte und das war ihr Geburtstag, dass ich dann zwar mitkommen kann, aber eben nicht so lange, weil es mir einfach nicht so gut geht. Also sie wusste das und ihr doch gesehen, mir geht es nicht gut. Also man hat es mir schon angemerkt. Aber natürlich habe ich das Ganze, weil ich ja weiß, wie sie darauf reagiert, ein bisschen... ich war jetzt nicht weinend vor ihr gesessen. Ich versuche dann schon auch natürlich das so zurückzunehmen und mich dann einfach so ein bisschen auf ihre Art und Weise einzustellen, zu sagen, okay, dann machen wir das sachlich. Ich sag's ihr, das war mir wichtig, aber ich bleib in meiner Schutzzone irgendwie, ja.
Ja, auf ihre Art und Weise dir gegenüber, ne? Aber ihr seid wie in jeder Beziehung zu zweit und du bist jetzt kein Kind mehr. Sondern erwachsen und wahrscheinlich hat sich dieses Gefühl, dass du sowieso nicht gehört wirst und dass deine Gefühle nicht wichtig sind, so in dein Erwachsenenleben übertragen, dass du dich dementsprechend verhältst. Würdest du dein Verhalten ändern, nämlich in das Verhalten eines Menschen, der weiß, dass die Gefühle zählen und dass sie wert sind, wichtig genommen zu werden, garantiere ich dir, würde sie anders reagieren.
Das kann gut sein, ja.
Also, die ist sicher auch nicht zufrieden mit eurer Beziehung. Also gerade wenn sie mit deiner kleinen Schwester so einen ganz guten Kontakt hat, ne, dann ist sie ja kein Mensch, die total kaltherzig ist.
Nein, gar nicht.
Dann könntest du, weil du ja eh schon in Therapie bist, die Gelegenheit ganz gut nutzen, für dich auch zur Heilung und an deiner Mutter, die ja deine der Mensch ist, der dich de facto am längsten kennt, wahrscheinlich aber nicht am besten, nutzen, bewusst eine Beziehung aufzubauen, indem du dich teilst, ohne Erwartung. Weil sobald du Erwartungen hast, bist du nicht klar.
So. Und wie habe ich keine Erwartung? Das ist so schwierig, finde ich. Also man erwartet ja irgendwie trotzdem eine gewisse Reaktion in irgendeine Richtung. Also wie kann ich da versuchen, erwartungsfrei zu bleiben?
Na, indem du zum Beispiel dir angucken könntest, wie du etwas formuliert hast, erzählt hast und so weiter und wie die Reaktion war. Und wahrscheinlich ist ihre Reaktion relativ angemessen in Angesicht der Art, wie du es erzählt hast. Du erzählst etwas sehr unterkühlt und sachlich, sie reagiert unterkühlt und sachlich. Sicher da ein Dialog, der beiderseitig nicht da ist, wo er sein könnte. Und da du möglicherweise die Bewusstere bist in dem Fall, wäre es an dir zu sagen, jetzt habe ich es schon wieder so komisch erzählt. Weißt du, was ich dir eigentlich sagen will? Ich bin verzweifelt, ich bin traurig, ich weine mich abends in den Schlaf und wenn Hermann mich nicht anruft, könnte ich durchdrehen, weil ich denke, ich werde nicht geliebt. Wusstest du das eigentlich? Und dann wird sie sagen, Potzblitz, das wusste ich nicht. Vielleicht, vielleicht wird sie auch erstmal brauchen, um sich darauf einzuschwingen, auf das neue Du. Aber also, es hört sich für mich nicht so an, als würde sie dann sagen, ja, Pech, mir doch egal.
Nee.
So.
Nee.
Und wenn du erzählst, ich freue mich dafür darüber, dass ihr beide, deine kleine Schwester und du, Mama, so toll reden könnt. Und manchmal fühle ich mich da so außen vor, weil ich überhaupt nicht die richtige Sprache dafür finde, wie ich sowas sagen kann. Weil ich immer denke, meine Gefühle zählen nicht. Wusstest du das? Nein, wusste ich nicht. Um Gottes Willen. So kommt ihr euch Stück für Stück näher.
Okay.
Du darfst keine Angst davor haben, dich zu zeigen. Weil dir nichts mehr passieren kann. Du kannst dein Leben so lenken, wie du möchtest. Verstehst du? Nur du.
Okay.
Es ist immer so, die Beziehungen bewegen sich auf dem Niveau, auf dem man bereit ist zu wandeln. Ne? Und das ist auch in romantischen Beziehungen so. Wenn du dich öffnest und sagst, Hermann, es tut mir total leid, also heißt jetzt nicht Hermann, aber ne? Ich weiß, dass das schwierig für dich ist, dass ich so Anfälle kriege. Lass mich dir ganz kurz erzählen, woher das kommt und wie unfähig ich bin, noch meine Bedürfnisse einzufordern, ja, oder mich zu erklären, aber ich arbeite dran. Völlig anderes Ding.
Ja, das mit den Bedürfnissen ist auch so eine Sache. Das ist immer das Gefühl, oh, ist das jetzt zu viel? Will ich jetzt zu viel? Ist das im Rahmen? Ist es zu wenig? Also zu wenig denke ich eigentlich nicht, aber zu viel. Also eigentlich generell zu viel. Oh, jetzt fordere ich nach so einem stressigen Tag noch eine Stunde Aufmerksamkeit und eine halbe Stunde, weil ich was erzählen möchte. Und wenn mir das dann zugestanden wird, fühle ich mich schon so, oh, toll. Das,
dankbar.
Ja, ja, genau. Ja, wirklich. Und wenn ich mir auch denke, das ist so eigentlich total bescheuert. Aber ja, das ist in meinem Kopf. Ich denke mir, Mensch, das ist immer dieses Kleinmachen und immer dieses, nee, ich kann das doch nicht einfordern. Das ist doch, geht doch nicht. Vielleicht mal in 2 Wochen, wenn du mal eine halbe Stunde Zeit hast dafür. So.
Ja, und wen schwächst du damit?
Mich selber.
Und wen wirst du stark machen?
Mich selber.
Ja. Yeah. So, wieder zum falschen Partner oder richtigen Partner. Ein Partner, der bereit ist, sich mit dir auseinanderzusetzen, für den ist das nicht zu viel. Wenn es zu viel ist, sagt er, du, ich verstehe das, dass du das brauchst, ich kann bloß gerade nicht, weil. Und dann ist es völlig in Ordnung. Ne? Du musst dich den Leuten zumuten, weil nur so können die sich wirklich an dich binden, sag ich hier rauf und runter.
Ja.
Ne? Und wenn, du kannst es ja anders formulieren, wenn du die ganze Zeit rumnörgelst und sagst, nie, nie redest du mit mir, jetzt sitze ich hier schon wieder alleine, ist was völlig anderes, als wenn du sagst, ich sehe total, dass du einen anstrengenden Tag hattest, aber ich fühle mich gerade so, ich bräuchte ein bisschen Aufmerksamkeit, wäre das okay für dich? Ist was völlig anderes.
Ja. Ich provoziere dann oft, also das war in meiner ehemaligen Beziehung ganz oft so, so dieses, du verstehst mich doch eh nicht, du siehst es doch eh nicht, was ich dir sagen möchte oder du fragst ja eh nicht nach. Und dann hat er zehnmal nachgefragt, dann habe ich gebockt Dann hat er irgendwann, hat er mich dann so weit gehabt und dann wusste ich eigentlich gar nicht mehr, was ich erzählen wollte, weil es ging mir ja nur darum, dass er sich 10 Minuten Zeit nimmt für mich.
Ja.
Und dann habe ich mir irgendwelche wüsten Geschichten überlegt, die ich mir jetzt erzählen könnte, weil ich habe ja so darauf bestanden, was Wichtiges zu erzählen. Dabei wollte ich mir einfach nur sagen, Mensch, ich hatte heute irgendwie ein blödes Gefühl auf Arbeit zum Beispiel. Und das ist aber für mich dann zu wenig in meinem Gefühl, das ihm mitzuteilen. Und deswegen muss ich es aufplustern. Mhm. Und jetzt ist es auch so in der Beziehung, ich denke mir oft, oder ich schreibe dann, Mensch, ich habe irgendwie ein total blödes Gefühl heute. Ich fühle mich so und so, lass uns heute Abend drüber reden. Ja, okay, gerne, kein Problem, schreibt er, dann machen wir gerne. Und dann habe ich das den ganzen Abend im Kopf und sage aber nichts. Und weil ich mir dann nur, ich weiß dann gar nicht, wie ich es formulieren kann oder was ich jetzt sage, weil ich mich dann dafür schon fast schäme. Also, und wenn ich das Gefühl nicht in dem Moment ausspreche, in dem ich es habe, verliere ich irgendwie den Bezug dazu. Also abends kann ich dann zwar sagen, ja, da hatte ich heute Mittag irgendwie so ein blödes Gefühl, da hatte ich kurz Angst, aber schon wieder rum. Und das ist ja aber dann nicht das, was ich eigentlich mitteilen wollte, weil ich rede es ja mir selber wieder klein.
Genau.
Und dann ziehe ich das so durch und dann sage ich irgendwie, wenn er mich dann auch nicht drauf anspricht, sage ich einen Tag später, du hast ja auch nicht dran gedacht. Denke ich wieder, bingo, habe ich ja wieder die Bestätigung. Dabei war es mir ja die ganze Zeit eigentlich bewusst, aber ich krieg's nicht hin, dass dann wirklich auszusprechen, weil ich mich in dem Moment dann irgendwie klein mache, gefühlt. Und das, dem gehe ich aus dem Weg. Dann mach mal irgendwas anderes. Schau einen Film oder so. Hauptsache nicht über das Eingemachte reden, sozusagen.
Aber dann sitzt es halt im Hals und wird da dicker und dicker und dicker. Und dann brichst du irgendwo einen anderen Streit völlig sinnlos vom Zaun.
Ja.
Nur um das loszuwerden.
Mache ich.
Ja. Also, du kannst dir so kleine Trainingspläne schreiben.
Okay.
Indem du zum Beispiel sagst, in dieser Woche, wenn ich ein blödes Gefühl auf der Arbeit habe, rufe ich an und sag, darf ich ganz kurz mich auskotzen? Mhm. Ich habe ein total blödes Gefühl. Also ich finde es schon gut, wenn man vorher fragt, weil wenn die Leute gerade in einer Videokonferenz sind, ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ne? Ich habe den ganzen Tag so ein blödes Gefühl auf der Arbeit. Mhm. Ich kann aber überhaupt nicht sagen, woher es kommt. Und sagt er, okay, ich höre zu. Oder kommt vielleicht mit Rat, muss überlegen, vielleicht so langfristig, was du möchtest. Möchtest du, dass jemand nur zuhört? Möchtest du, dass jemand Rat gibt? Möchtest du, dass jemand dich einfach in den Arm nimmt? Mhm. Lern das dann auszudrücken. Mhm. Und dann sagst du nicht, sorry, dass ich dich gestört habe, das war jetzt wirklich total unwichtig, sondern sieh es anders und sag dir, gut, dass ich das ausgesprochen habe. Mhm. Und schön, dass er sich Zeit genommen hat. Mhm. Ich merke, ich werde gehört. Mhm. So.
Okay. Ja?
Und solltest du merken, ist natürlich schwierig, ne? Weil wir wissen, wir denken dran, machen es dann nicht. Versuch es trotzdem, weil man es, das ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Mhm. Im Kleinen erst und dann im immer Größeren auszusprechen, was dir da im Köpfchen rumschwebt. Mhm. Also wenn ihr da nebeneinander sitzt und fernguckt, und du wolltest eigentlich was drüber reden, dann sag, ich wollte eigentlich drüber reden, aber jetzt kommt es mir schon wieder so nichtig vor. Ist doch komisch, oder? Dass mir die Gedanken immer so klein dann vorkommen. Mhm. Dabei ist doch eigentlich wichtig, wie ich mich fühle. Mhm. Oder irgendwie so. Und wenn du das öfter machst, wirst du irgendwann, kannst du es einfach sagen. Mhm. Glaub mir. Mhm. Also.
Okay.
Und das hat wieder was mit diesem Kreislauf aus Fühlen und Selbstwirksamkeit zu tun. Nimm dir die Zeit zu fühlen. Auch bei der Arbeit, du wirst getriggert werden an genau den gleichen Stellen wie im Privatleben. Ich werde nicht gehört, niemand nimmt mich ernst, ich bin nicht wichtig und so weiter. Es ist immer dasselbe.
Das Gleiche, ja.
Und da kannst du auch, du merkst, der Puls geht hoch, das Herz schlägt. Wo sitzt das? Was passiert? Und wenn dich jemand auf der Arbeit nervt, kannst du sagen, das stresst mich gerade total. Eigentlich ist die Situation nicht so groß, aber das verwirrt mich über die Maßen oder was weiß ich. Ich weiß nicht, was du machst. Aber
in der Arbeit kann ich es leichter tatsächlich. Also da kriege ich schon ganz gut hin. Da kann ich auch sagen, du, ich bin gerade total gestresst. Ich kann ja gar nicht genau sagen, warum. Irgendwie fühle ich mich einfach nicht gut. Bitte komm in einer halben Stunde nochmal oder so zum Beispiel. Da kriege ich es besser hin. Da ist aber auch nicht so dieses Emotionale da natürlich. Ja. Da kann ich es aber schon auch aussprechen. Konnte ich bis vor ein paar Jahren auch noch nicht, aber da kann ich zumindest mal sagen, nee, stopp. weil ich dann wirklich in so einem Ausnahmezustand bin und auch nichts, das wird dann nicht gut, das Gespräch. Also
genau. Ja, aber dann versuch dieses Übungsfeld ins Private zu weiterzutragen. Mhm. In kleinen Schritten. Mhm. Du kannst an deiner Freundin üben, die wird dich ja auch manchmal stressen, nerven, wie es normal ist.
Ja.
Und dann sagst du, das hat ja, du musst auch verstehen, dass zu sagen, du gehst mir gerade tierisch auf die Nerven, nicht bedeutet, ich mag dich nicht mehr.
Ja. Ne? Ja.
Sondern das ist ein momentaner Zustand und man da, also Menschen gehen sich tierisch auf die Nerven.
Ja.
Das ist völlig normal.
Ich weiß das und ich weiß auch, dass mir Menschen tierisch auf die Nerven gehen, aber wenn das jemand zu mir sagt, ist es für mich natürlich erstmal noch, ich weiß dann, okay, das ist wirklich, ich kenne das Gefühl, ich habe das Gefühl genauso, aber es ist für mich wirklich wie ein Schlag ins Gesicht.
Ja, weil du damit verbindest, ich mag dich nicht.
Ja, genau, ich mag dich nicht mehr, ich gehe jetzt. Ich packe jetzt meine Koffer und bin weg.
Ja.
Wir sehen uns nie wieder.
Genau.
Ja.
Und die Realität hat dir ja inzwischen bewiesen, dass es eigentlich nicht so ist. Mhm. Ja, du weißt das, dass es nicht passiert. Wieder, du musst ins Fühlen geraten. Wenn du, wenn dieser Gedanke kommt, okay, jetzt mag sie mich nicht mehr, guck, was im Körper passiert, guck mal in die Realität. Mhm. Wisse, woher das Gefühl kommt.
Mhm.
Ja, du wirst irgendwann fühlen, dass das Gefühl, was hochkommt, was Altes ist und nichts mit der Situation zu tun hat. Die Situation ist nur, dass jemand sagt, gerade jetzt im Moment nervst du mich.
Mhm.
Fertig.
Mhm.
Was eine Kleinigkeit ist.
Mhm. Und was auch in 10 Minuten wieder ganz anders sein kann.
Ja, ja. Und geh über den Körper auch mit anderen. Ja, wenn du das Gefühl hast, jemand mag dich nicht, umarm die Person.
Mhm.
Und wer ja, dein Partner zum Beispiel und sag, ich habe gerade das Gefühl, die Welt ist gegen mich, muss mal ganz kurz umarmt werden.
Mhm.
Oder ich umarme dich.
Mhm.
Der Körper entspannt sich dann sofort.
Okay.
Also. Und dasselbe bei deiner Mutter. Es würde mich sehr interessieren und schreib mir das gerne, falls es dazu kommt. Du sitzt auf dem Sofa, fühlst diese wahnsinnige Distanz und anstatt wegzurücken und über langweilige Banalitäten zu sprechen, rückst du näher und umarmst sie.
Mhm.
Die wird wahrscheinlich total verwirrt sein.
Ja.
Aber es wäre interessant zu wissen, was bei dir im Körper passiert.
Mhm.
Und wenn du das dann fühlst,
das
würde dir sicher weiterhelfen.
Okay. Das ist ein heftiger Schritt, ja. Das muss ich mich mal trauen.
Es kann ja nichts passieren.
Nee.
Was soll denn passieren?
Ich glaube, ich habe immer Angst, dass dann irgendwelche Gefühle hochkommen und ich dann da schluchzend vor ihr sitze und mich irgendwie erklären muss. Und
wie gut das wäre,
ja,
wenn es mal passieren würde.
Ja. Es ist immer kurz davor, es sitzt schon ganz weit oben, aber ich drücke es dann immer wieder weg, weil ich mir denke, was sage ich da?
Es will ja rauskommen.
Es will rauskommen, ja, aber ich war schon öfters dann am Tisch gesessen und habe dann da geschluchzt und alle waren total überfordert und sind nur irgendwie wild in der Gegend rumgerannt und haben versucht, mich irgendwie wieder auf den Boden zu holen irgendwie, weil sie total, also weil sie mit dieser Emotionalität auch nicht umgehen können.
Naja, die, also in deiner Familie.
In meiner Familie, ja.
Also, naja, die kennen dich ja so auch nicht.
Ja, also ich war früher auch, also ich meine, ich war schon immer emotional irgendwie, aber sie haben noch nie wirklich damit, ich glaube, das ist auch so ein Thema, damit umgehen können. Ich war halt eine, die dann auch mal geschrien und gebockt und geweint habe und so weiter und irgendwie konnte mich aber keiner abholen. Ich musste halt an mein Zimmer. Ne? Also so, und das war dann irgendwie so dieses, ja, wenn ich das jetzt mache, da kann keiner mit umgehen.
Ja, also, dass die Fehler gemacht haben, ist normal, das merke ich auch als Mutter. Ich habe Fehler gemacht, ja. Jetzt seid ihr aber, wie gesagt, erwachsen.
Ja. Ja?
Und du kannst dich erklären. Und wenn du die Worte nicht findest, sagst du, ich finde die Worte gerade nicht.
Mhm. Okay.
Aber ich fühle mich, nimm irgendein beispielhaftes Wort, einsam, verlassen, merkwürdig, schräg, unpassend, was auch immer.
Mhm.
Das reicht ja.
Mhm.
Wie gesagt, die Reaktion von den anderen ist nicht so wichtig, als dass du dir erlaubst, Gefühle zu zeigen.
Mhm.
Die richten sich schon darauf ein.
Mhm.
Die müssen das bloß auch. Wie alt bist du jetzt?
34.
Ja, 34 Jahre oder beziehungsweise früher hast du ja deine Gefühle gezeigt, die haben bloß nicht das Feedback bekommen.
Ja, ja.
Aber jetzt sagen wir 14 Jahre sind die schon das eiskalte Händchen gewohnt. Ja.
Also tatsächlich ist es so, die letzten Jahre, ich habe ein paar Mal auch versucht, dann eben auch zu sagen, was ich fühle und es auch wirklich mit reinzutragen in die Gespräche. Und es wurde dann eben einfach es konnte damit nicht umgegangen werden. Und ich habe mich dann danach immer so schlecht gefühlt, weil ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt habe ich mich wieder nicht im Griff gehabt. Jetzt habe ich da irgendwie für Verwirrung gesorgt und habe mich danach sogar entschuldigt, dass ich da jetzt emotional geworden bin.
Verboten.
Ja.
Ab jetzt.
Und tatsächlich wurde mir dann auch geraten, das war auf einer Feier und mir ging es wirklich, es war, glaube ich, von meiner Oma, ich weiß es nicht, eine Geburtstagfeier. Wir waren bei meiner Mutter und wir waren, glaube ich, 8 Leute oder so. Und ich weiß gar nicht, was der Auslöser war. Auf jeden Fall war ich total traurig und es ist dann einfach, ich war am Tisch gesessen und es ist einfach aus mir rausgebrochen. Und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch beim nächsten Mal, wenn ich gut gehe, daheim bleiben soll.
Ja, also dass die vielleicht nicht so fit sind in Sachen emotionale Zugänglichkeit,
ja.
Das ist ja unbesehen, weißt du?
Ja, nur die Frage ist, was, also da ist dann auch so der Punkt, was, ich habe mir dann wirklich überlegt, was mache ich dann das nächste Mal,
wenn es mir. Du weinst wie ein Schlosshund.
Okay, aber ich gehe trotzdem hin.
Ja, klar.
Okay.
Natürlich. Also wenn du da Mitglied sein willst, gehst du hin.
Ja, okay.
Logisch. Die halten das schon aus. Ja. Das ist denen vielleicht unangenehm, weil die selber nicht gut mit ihren Gefühlen umgehen können, aber das ist nicht dein Problem.
Okay.
Du kannst weinen, juchzen, schreien, wie du möchtest.
Okay.
Alles.
Okay.
Ja? Jedes Gefühl ist gut, außer Gewalttätigkeit, also Aggression. Also
zerschlagen darf ich nicht, okay.
Nein, aber du darfst Freude ebenso wie Trauer ausdrücken. Mhm. Und wie gesagt, es ist völlig egal, was die dazu sagen, ob die das gut finden oder schlecht. Wichtig ist, dass du tust, was raus muss.
Mhm. Okay. Weil meine Therapeutin hat mir zum Beispiel gesagt, ja, dann sollte ich mir das nächste Mal überlegen, ob ich da nicht nach meinem Gefühl folge und dann vielleicht, wenn es mir nicht gut geht, wirklich nicht hingehe. Und habe ich mir auch gedacht, ja, aber dann ist es ja wieder, gehe ich ja wieder dem Ganzen aus dem Weg. Also,
ja, ich würde ihr widersprechen.
Ja.
Also
ja.
Ich finde, das Learning muss sein, dass du ein emotionaler Mensch bist und sein darfst.
Ja.
So.
Ja.
Und was aber zu bedenken ist, ist, dass die vielleicht nicht verstehen, warum du traurig bist, weil du dich nie erklärst.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie du denen sagst, dass es dir nicht gut geht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es so ne ist, so ein bisschen, weißt du?
Mhm.
Ja, und das ist natürlich für die völlig, ja, dann begegnest du denen auf einer kindlichen Ebene,
ja.
Was verwirrend ist, weil du bist 34 Jahre alt.
Ja.
So, sondern wenn du sagst, ich muss euch mal was sagen, verstehe, dass euch das unangenehm ist, wenn ich hier so in den Kuchen weine, aber ich habe mich immer so außen, wie ein Außenseiter gefühlt. Ich habe all meine Gefühle jahrelang verborgen, das wisst ihr vielleicht gar nicht, aber ich habe mich nie getraut, mich so richtig auszudrücken hier. Und ich merke, dass mir das fehlt. Ich würde euch gerne sagen können, wie es mir geht, so in die Tüte gesprochen. Dann werden die. Ja, die müssen sich da auch dran gewöhnen. Aber das ist für die insofern auch eine Erleichterung, weil die ja auch alle, jeder Mensch hat den Wunsch, sich mitzuteilen. Bloß die meisten können es nicht oder trauen sich nicht. Das heißt, du bist die Vorreiterin vielleicht, das schwarze Schaf, das zur weißen Königin wird. Denen sagt, pass auf, es geht und es implodiert nicht alles. Man kann es machen. Guckt, ich mache es auch. Und ob die dich schräg finden oder wunderlich oder du dann die merkwürdige Tante wirst, ist völlig egal. Die merkwürdigen Tanten sind übrigens immer die, die am lustigsten sind. Ja? Also es geht nicht darum, was die anderen denken über dich, sondern es geht darum, dass du ins Fühlen kommst. Was für dich so wichtig ist. Ja? Und Familie, mal hat man Glück, mal nicht. Ja, aber Nähe suchen, wenn man Sehnsucht nach Nähe hat, kann man dennoch. Und wenn du mit deiner Mutter mal alleine Aug in Aug sprichst, intensiv, ohne Vorwurf, wirst du sicher einen völlig neuen Menschen entdecken. Auch. Die hat den ja auch verborgen in sich. Und ich kann dir nur sagen, alleinerziehend sein mit mehreren Kindern ist ein Albtraum.
Ja.
Die hat nie geschafft, sich selbst auszuleben. Behalte das im Blick.
Ja.
Aber besonders wichtig ist natürlich in den romantischen Beziehungen, weil da das Gefühl am größten ist, so zu scheitern. Ne? Ich habe nie, will mich jemand, immer verkacke ich alles und so weiter. Da ist das große Übungsfeld.
Okay.
Das war halt sehr viel Information.
Sehr viel Information.
Gut, dass deine Freundin dahinter sitzt, weil die hat aufgepasst noch ein bisschen.
Ja. Und Gott sei Dank haben wir es ja aufgenommen.
Und Gott sei Dank haben wir es aufgenommen. Ja. Kann man es wieder und wieder hören. Richtig. Also es ist wirklich... Das ist ein Prozess, der dauert, weil er so kleinteilig ist, relativ lange. Ne? Aber das ist es. die Gefühle niemals wegdrücken, sondern verstehen, wo sie sitzen, was sie machen, wo sie ihren Ursprung haben, was sie bedeuten, nämlich, dass du einen Mangel hast und dass aber das niemandes Job ist, den zu stillen jetzt, sondern das kannst du selber, ne? Du kannst dich selbst trösten jetzt inzwischen. Und ob das Hermann ist oder irgendein anderer, das ist insofern irrelevant, weil es wirklich genug Menschen gibt, die gut zu einem passen. Und ich garantiere jedem Single da draußen, je mehr ihr investiert in eure eigene Heilung, desto leichter wird es, passende Partner zu finden. Ne? Weil die meisten docken sich an, ja, an die verletzte Version an. Und dann sind, also es ist dann keine Beziehung, die auf Dauer stabil ist, häufig. Ja. So, wundert euch nicht.
Okay.
Hat das ein bisschen geholfen?
Ich glaube schon. Ich muss es noch fühlen.
Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Das war Paula Liebenlernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, folgt mir auf Instagram, TheRealPaulaLambert. Dort vergebe ich Termine oder schreibt mir. Wir nehmen wieder auf ab Mai, würde ich jetzt so sagen. Viel Spaß beim Hören. Yeah, what I want. I